NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
7. Mai 1711. Der Geburtstag des schottischen Philosophen David Hume.
Edinburgh im hohen Sommer des Jahres 1776. Schottlands größter Geist, der Philosoph David Hume, liegt auf dem Sterbebett. Sein alter Freund, der Schriftsteller James Boswell, will ihn ein letztes Mal besuchen. Trösten will er ihn, doch da David Hume in Edinburgh und weit darüber hinaus als Atheist gilt, will er vorher wissen, ob Hume denn jetzt, im Angesicht des eigenen nahen Todes, nicht doch bereit sei, an die Unsterblichkeit seiner Seele zu glauben. Sanft schüttelt der Todkranke sein philosophisches Haupt. Ewiges Leben, Himmel, Seele und Unsterblichkeit. A most unreasonable fancy. Was für eine närrische Fantasie. Boswell, ein gläubiger Protestant, ist entsetzt, mag's nicht glauben, hakt nach. Wieder schüttelt David Hume, gelassen und heiter, den Kopf. In seinem irdischen Leben habe er sich sehr wohl gefühlt. Da könne er sich gar nicht vorstellen, dass es ihm im Himmel gefallen könnte. Auch habe es ihn nie im geringsten gestört, dass er, David Hume, einst vor seiner Geburt nicht existierte. Deshalb bereite es ihm auch jetzt auf seinem Sterbebett keinerlei Kummer, dass er bald schon nach seinem Tod nicht mehr sein werde. Die reuelose Heiterkeit, mit der David Hume im Sterben noch die Unsterblichkeit der Seele bezweifelte, hat seinen Freund James Boswell dermaßen verstört, dass er wochenlang im Suff Trost suchte und, sagen manche, in der Hurerei. Ganz anders nahmen andere die Nachricht von Humes heiterem Sterben auf, dass ein Mensch nach einem erfüllten Leben dem Tod so gelassen ins Auge sehe, fanden viele in ganz Europa, sei eine neue Art aufgeklärter Weisheit oder vielleicht sogar noch mehr. Die Aufklärung, urteilt der Historiker Gerhard Streminger, hatte ihren Heiligen. Zuständig für Humes Heiligsprechung fühlte sich Miss Nancy Ord, eine bezaubernde junge Edinburgherin. Nicht nur war sie von dem alten David Hume persönlich begeistert, auch seine Werke hatte sie alle so gründlich gelesen, dass sie ihm seinen Atheismus gar nicht glauben mochte. Jetzt, während Mr. Boswell sich vor Verzweiflung besoff, begab sich Miss Nancy vor David Humes Haus. Sie hatte nämlich bemerkt, dass die Gasse vor dem Haus noch keinen Namen hatte. Also nahm sie einen dicken Stift und schrieb auf die Wand »St. David's Street«. Gegen Miss Nancy einzuschreiten hat seither niemand gewagt. Noch heute heißt die Gasse »Straße zum heiligen David«. Was also war David Hume? Ein verstockter Atheist oder ein neuer Archetyp des Heiligen? Wer darüber zu einem Urteil kommen will, dem sei ein klassischer Begriff der deutschen evangelischen Theologie empfohlen. Er ist allerdings in Deutschland selber kaum noch in Gebrauch. Dafür wird er in England und Amerika im deutschen Original verwendet. Die englische Rede ist von »The Sitz im Leben«. »The Sitz im Leben« für David Humes Denken war das Schottland des 18. Jahrhunderts. In diesem Land die römische Ordnung durchzusetzen, war schon in den alten katholischen Zeiten nicht gelungen. Der Reformator John Knox hat dann versucht, aus Genf die noch viel strengere calvinistische Ordnung zu importieren. Doch als David Hume am 7. Mai 1711 in Edinburgh geboren wurde, stand auch die protestantische Zucht schon wieder in voller Auflösung. Und wie das oft so ist in Zeiten der Auflösung, erlebte Edinburgh jetzt eine intellektuelle Blüte sondergleichen. Wo aber führten Edinburghs große Geister ihre Streitgespräche? Nicht in der High Kirk of Edinburgh. Und schon gar nicht wie drüben in Königsberg, in der Universität. Theisten und Atheisten, Deisten, Hedonisten, Juristen, Historiker, Philosophen, Ökonomen, Abend für Abend trafen sie sich alle in den legendenumwobenen Bars und Clubs von Edinburgh. Im Unterschied zu Professor Kant, seinem deutschen Zeitgenossen, war David Hume ein Mann von Welt. Nach England und nach Frankreich hat es den Schotten früh gezogen. Später als Diplomat im Dienst des Königs von England hat er Deutschland und Italien bereist, dann wieder Frankreich. Aber selbst in London hat er Englisch nie anders gesprochen als mit schwerem schottischem Akzent. Und wo er war, es zog ihn immerzu zurück in die Bars von Edinburgh. Dort, beim Whisky, hatte seine Philosophie ihren Sitz im Leben. Eins berichten alle, die ihn in den Bars von Edinburgh erlebt haben, dass sich David Hume mit niemandem so gern, so leicht und so interessant unterhalten habe wie mit den Theologen. Das lag am Whisky nicht allein. Hume war Skeptiker. Der Zweifel war für ihn das Prinzip des Denkens. Nichts aber regt den, der gerne zweifelt, so an wie die Religion. Wie ein roter Faden durchzieht der Zweifel an der Religion Humes ganzes Werk. Nicht nur seine Naturgeschichte der Religion, selbst in seiner Untersuchung über den menschlichen Verstand hält er sich so lang wie möglich beim Wunderglauben auf. Und wer wissen will, was die Religion in der Geschichte der Völker alles anzurichten vermag, der lese Humes dreibändige Geschichte Englands. Dennoch war David Hume vorsichtig genug, seine beste Abhandlung den Zeitgenossen zwei Jahrzehnte lang vorzuenthalten. Man fand sie erst bei seinem Testament. Als sie dann ein Jahr nach seinem Tod endlich gedruckt wurde, hat sie viele so verstört wie an seinem Sterbebett Freund Boswell. »Of the Immortality of the Soul« lautet der Titel, »über die Unsterblichkeit der Seele«. Dass die Religion etwas Großartiges sei, schreibt er zu Anfang augenzwinkernd, sei daran zu erkennen, dass sie uns über die ewige Bestimmung des Menschen Dinge offenbare, auf die der gesunde Menschenverstand von selber gar nicht käme. Worauf denn käme der gesunde Menschenverstand von selber? Dafür, meint Hume, brauche einer gar nicht lange theologisch nachzudenken. Mit eigenen Augen schaue er hin, wie sich der Mensch durch sein kurzes Leben schlägt. Gibt es etwas Zerbrechlicheres, etwas Hinfälligeres als den Menschen? Seinen ganzen Mut, seine ganze Intelligenz braucht der normale Mensch, schreibt Hume, um Elend und Not abzuwenden von diesem seinem gegenwärtigen Leben. Und selbst dafür seien seine Kräfte fast immer zu schwach. Der Schöpfer, lehrt die Kirk of Scotland, schenke dem Menschen dieses Leben, damit er sich für oder gegen Gott entscheide und somit für ein Jenseits im Himmel oder in der Hölle. Auch dagegen argumentiert Hume nicht etwa mit theologischen Begriffen, sondern mit dem empirischen Hinweis auf die Kindersterblichkeit seiner Zeit. Die Hälfte der Menschen sterbe doch, bevor sie auch nur fähig sei, die geringste vernünftige Entscheidung zu fällen. Und die andere Hälfte, die lebt und stirbt ebenfalls, ohne sich entschieden zu haben, ob sie in den Himmel oder in die Hölle will. Himmel und Hölle, schreibt Hume, setzen zwei verschiedene Arten von Menschen voraus, gute und böse. Aber der größte Teil der Menschen treibt zwischen Laster und Tugend einfach so irgendwie hin und her. Nicht Bosheit, allenfalls Mittelmäßigkeit, Banalität und vor allem Überforderung kennzeichnen die meisten Lebensläufe. Und da soll Gott ein apodiktisches Urteil fällen und der einen Hälfte der Menschen die ewige Seligkeit schenken, die andere Hälfte verdammen zu ewiger Qual. Nun gibt es freilich seit der Antike Theologen, die hoffen, dass alle Menschen gemeinsam in den Himmel kommen. Tutti insieme, alle gemeinsam, sagt auch Papst Franziskus. Gerade das ist für David Hume der allerschlimmste Albtraum. Das würde ja, schreibt er, bedeuten, dass Leute wie Hannibal und Nero, ja, Every Stupid Clown in Italy, nach Jahrtausenden immer noch im Jenseits eben lustig am Leben seien und nur darauf warten, dass wir ihnen dort in alle Ewigkeit Gesellschaft leisten müssen. Kein vernünftiger Mensch vermöge auf so etwas zu hoffen. Jedenfalls, so fügt Hume augenzwinkernd hinzu, not without revelation, nicht ohne Offenbarung. Was ist das? Atheismus? Vielleicht. Es ist zumindest Skeptizismus, radikaler Zweifel. Und es ist Empirismus. Nicht mit hohen Dogmen setzt Hume sich auseinander. Er betrachtet und bezweifelt vielmehr Religion als natürliches Phänomen, wie jeder sie vor Augen hat. Im Stil schließlich unterscheidet er sich völlig von der eifernden Rechthaberei der deutschen Atheisten des 19. Jahrhunderts. Trefflich trifft seine Kritik die Religion. Sie ist aber nicht darauf aus, zu verletzen oder zu vernichten. Als königlicher Beamter hatte Hume eine Weile den Auftrag, von London aus die calvinistische Kirk of Scotland zu reformieren. Er tat es ohne Böswilligkeit, ganz einfach mit schottischem Humor. Das ist der Grund, warum Paris 1765 David Hume einen wahrhaft triumphalen Empfang bereitet hat. Viele Franzosen wollten die Aufklärung, waren aber der religionsfeindlichen Gehässigkeit Voltaires überdrüssig. Sie sehnten sich zurück nach der zugleich geistreichen und wohltemperierten Religionskritik der persischen Briefe, als wäre er ein neuer Montesquieu, verehrten die Franzosen David Hume. Ein Atheist? Wahrscheinlich schon. Aber ein Atheist, der das Ende seiner Überlegungen so offen lässt, dass sie auch in neue und ganz andere Wege münden können. So haben viele, wahrscheinlich auch Immanuel Kant, beim Lesen von Humes Werken den christlichen Glauben verloren. Andere nicht. Im Gegenteil, aus Humes These, dass die jenseitigen Dinge mit dem Verstand nicht erkennbar sind, zieht Søren Kierkegaard, der große dänische Theologe, den Schluss, dass die irdischen Dinge dem Verstand, die göttlichen Dinge aber nur dem Glauben zugänglich sind. Es ist jetzt Zeit für eine Antwort auf die Frage, von der wir ausgegangen sind. Wer hatte eigentlich recht damals in Edinburgh, als David Hume im Sterben lag? James Boswell, der über Humes heiterem Unglauben selber am Glauben irre wurde? Oder die schöne Nancy, die David Hume schon zu Lebzeiten heilig gesprochen hat? Ich halte es lieber mit Miss Nancy. Wenn David Hume ein Atheist war, dann war er ein heiliger Atheist. Auch wenn er nicht an den Himmel geglaubt hat, ist er doch bestimmt in den Himmel gekommen. Und sei es nur deshalb, weil einer wie David Hume im Himmel so dringend gebraucht wird, wie damals schon in Edinburgh. Wer's nicht glaubt, der werfe einen Blick in Dantes göttliche Komödie, Band 3. Ist etwas los im Himmel? In einem gewissen Sinne schon. Da wird gesungen. Von morgens bis abends singen die Seligen alle. Singen ist schön, aber auf die Dauer unendlich langweilig. Welches Vergnügen muss es da dem Herrgott bereiten, wenn endlich einmal einer in den Himmel kommt, der nicht singt, sondern denkt, und der mitten im Himmel die geistreichsten Argumente dafür vorbringt, dass es den Himmel gar nicht gibt.
Im Zeitzeichen erinnerte Hans-Konrad Zander an David Hume, der am 7. Mai 1711 geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.